Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer WM-Vorschau. Wir haben uns Team Tunesien ganz für den Schluss aufgespart und ja, jetzt ist es wirklich nicht mehr lang. Spürst du schon ein bisschen so das Kribbeln, Jonathan?
Definitiv, es kribbelt schon. Ich freue mich sehr, dass es jetzt bald losgeht und sind einfach gespannt, wie die Mannschaften performen werden. Aber jetzt haben wir noch Tunesien vor der Brust.
Genau, Tunesien. Ja, was soll man sagen? Es ist ein Team, das wahrscheinlich auch der eigenen Bevölkerung manchmal ein bisschen Rätsel aufgibt. Gefühlt, wenn man so drauf schaut, ist es ein Team, das für ein Stück weit zumindest eine gewisse Art von Konstanz steht, weil man sich ja doch relativ regelmäßig für große Turniere qualifiziert, weil man diese großen Lücken, die vielleicht andere Länder drin haben von so 4 bis 6 Jahren, wo es mal gar nicht läuft, nicht drin hat. Aber man hat es eben in den letzten Jahren auch nicht mehr geschafft, diese Ausreißer nach oben reinzupacken, weder beim Afrika-Cup noch jetzt bei einer WM. Weswegen ich mich bei den Leuten, bei denen ich mich so ein bisschen umgehört habe, ja doch so eher auf Skepsis gestoßen bin, was die eigene Mannschaft angeht, was die eigenen Ambitionen angeht. Ich habe mit einem tunesischen Journalisten gesprochen, mit dem ich mich auch beim Afrika-Cup getroffen hatte und ja, mit dem ich öfter über den tunesischen Fußball spreche, und er hat auch gesagt, ja, so richtig WM-Fieber ist bei ihm noch gar nicht aufgekommen. Er war jetzt in Paris bei den French Open, hat da ein bisschen berichtet und jetzt so langsam wird er sich dann auch mal so in den WM-Modus begeben, aber er hat auch gesagt, also in ihm selber brennt es noch nicht so wie vor den anderen WMs. Ja, jetzt würde ich als allererstes mal sagen, blicken wir doch mal auf diesen Weg der WM. Und da kann man doch sagen, da hat es dann schon so ein bisschen gebrannt, oder? In dieser WM-Quali. Wenn man da drauf schaut, war es ja doch relativ souverän.
Ja, es war sehr, sehr souverän, muss man sagen. Aus 10 Spielen 9 Siege geholt, ein Unentschieden, auch 22 Tore geschossen und auch gar keins kassiert. Es war sehr souverän und sehr, sehr gut. Natürlich muss man auch sagen, in der Gruppe, wenn ich mir das anschaue, mit Malawi, mit Äquatorialguinea, Namibia, Liberia, Solitäme, Prinzipie, waren das natürlich schon Mannschaften, die du schlagen musst als Tunesien. Und den Anspruch sind sie aber gerecht geworden. Über den langen Zeitraum haben wir schon oft thematisiert gehabt in den Episoden, dass es ja eine sehr, sehr lange oder ein sehr langer Weg ist zu dieser WM-Qualifikation. Aber die haben das sehr, sehr gut gemeistert. Und ja, man muss sagen, dass sie ihrer Favoritenrolle einfach gerecht geworden sind und haben einfach defensiv sehr gut, sehr stabil gespielt. Und durch ihre individuelle Qualität, die sie auch hatten in diesem Format gegen diese Mannschaften, konnten sie natürlich dementsprechend auch glänzen. Und ja, dementsprechend freuen sie sich auch, wenn die Euphorie aktuell vielleicht noch nicht so da ist, auf die WM, weil das haben sie sich verdient durch eine sehr, sehr souveräne WM-Qualifikation.
Und was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn man so ein bisschen in die Torschützen reinblickt in dieser WM-Quali, dass man da schon eine große Varianz drinnen hat, dass es viele Spieler gibt, die 3 Tore, oder beziehungsweise es gibt einen, der 3 Tore geschossen hat, es gibt 3 Spieler, die 2 Tore geschossen haben, also dass man das vielleicht so ein bisschen nicht so leicht ausrechenbar war, aber man hatte auch einen Spieler mit Mohamed Ali Ben Romdane, der 4 Tore gemacht hat, und da kann man dann gleich mal sagen, der Mann ist bei der WM nicht dabei, der hat es nicht in den WM-Kader von Tunesien geschafft, was man anhand alleine dieser Statistik ja sagen würde, schon relativ überraschend ist, weil es ja auch dieses Tor in der 94. Minute gegen Äquatorialguinea im September 2025 war, was das WM-Ticket ja dann klar gemacht hat, so ein Stück weit, dass er geschossen hat, und da kriegt er jetzt, da wird er jetzt vielleicht so ein Stück weit um den verdienten Lohn gebracht, aber ist halt auch einfach so, dass sich viel verändert über die Zeit und dass man auch sagen muss, dass jetzt einfach auch ein neuer Trainer da ist nach dem Afrika-Cup, der viel verändern wird. Schauen wir mal, das werden wir bei der WM sehen. Aber der doch ein ganzes Potpourri an Aufgaben mitbekommen hat von diesem Turnier in Marokko, weil man es dort ja eben nur geschafft hat, bis eben ins Achtelfinale zu kommen. Da ist man dann ja gegen Mali im Elfmeterschießen rausgeflogen. Was waren so deine Erkenntnisse aus der Gruppenphase? Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man gegen Gegner, die man auch als schwächer eingeschätzt hätte, wie jetzt hat Uganda, einigermaßen souverän durchgegangen ist. Aber man hat auch gemerkt, wenn dann Qualität auf der anderen Seite steht, wie jetzt im Spiel gegen Nigeria, dann kriegt man schon auch relativ schnell Probleme, oder?
Ja, du sagst das absolut richtig. Ich finde, Tunesien ist genau die Mannschaft, die gegen, ja, Gegner spielen, die etwas unterlegen sind. Da performen sie meistens, da gewinnen sie auch. Aber sobald es irgendwie Widerstand gibt und der Gegner auf Augenhöhe agiert oder ja, sogar besser ist von der Qualität, dann haben sie schon Schwierigkeiten, Probleme und schaffen das nicht da, mal ebenbürtig zu sein, beziehungsweise auch mal einen Gegner irgendwie zu schlagen. Und das war beim Afrika Cup so und das hat sich auch, ja, schon durch die Testspiele jetzt auch durchgezogen. Ich fand beim Afrika Cup gerade im ersten Spiel gegen Uganda haben sie einen sehr, sehr guten Start gehabt, haben sie auch wirklich sehr erfrischenden Fußball nach vorne gespielt, hatten da eine offensive Präsenz gehabt, sehr dominant gespielt, konnten dann auch durch zwei sehr, sehr gute Umschaltmomente Tore erzielen. Sie waren auch über Standards sehr stark gewesen beim Afrika Cup. Das muss man auch sagen. Das war schon eine Stärke gewesen bei Tunesien. Das war so ein, ja, kleiner Lichtblick. Da haben sie es auch geschafft gehabt, gerade beim Eröffnungsspiel oder bei ihrem Auftaktspiel. Auch da über Ecken ein Tor zu erzielen und dementsprechend haben sie das auch da im ersten Spiel verdient gewonnen. Aber sie konnten ja diese hohe Aktivität und diese Frische, diese Dynamik, die sie im ersten Spiel hatten, konnten sie nicht aufrechterhalten. Hatten dann im zweiten Spiel gegen Nigeria verloren gehabt, wo ich aber sagen muss, da war schon ein Klassenunterschied gewesen. Vom Ergebnis her knapp. Haben aber dann 3-0, lagen sie hinten, sind dann nochmal rangekommen. Durch eine gute Mentalität und durch den Glaube haben sich da nochmal zurückgekämpft. Aber auch dann gegen Tansania einfach, ja, schon ein enttäuschendes 1:1. War wenig Kreativität, wenig Tempo. Und ja, dementsprechend war man auch nicht so zufrieden gewesen mit der Vorrunde beim AFCON. Hat aber dann doch gereicht, um Zweiter zu werden, um dann da auch ins Achtelfinale zu kommen. Da haben sie gegen Mali gespielt und ja, man muss sagen, die hatten da wieder, wie im ersten Spiel, eine gute Aktivität gehabt, eine gute Dynamik, weil die Spieler haben sie schon drin, ja, so ist es nicht. Aber sie hatten dann Schwierigkeiten bekommen, nachdem, ja, Mali den Platzverweis bekommen hatte, ja, relativ früh im Spiel, ich glaube, es war in der 25. Minute. Und dann war Tunesien tatsächlich so ein bisschen gehemmt gewesen und hatten dann wirklich große Probleme gehabt, Torchancen zu kreieren. Das Spiel hatte ich auch noch mal mir angeguckt gehabt. Also es war schon schwierig gewesen für Tunesien. Haben sogar aber dann relativ spät das 1-0 gemacht, konnten aber das leider nicht über die Zeit bringen, weil dann Mali dann einen Elfmeter bekommen hat. Und dann ging es in die Verlängerung, beziehungsweise dann ins Elfmeterschießen und haben sie dann verloren gehabt. Und ich muss halt sagen, wenn du als, ja, Profimannschaft es nicht schaffst, 75 Minuten lang, beziehungsweise mit der Verlängerung in Überzahl die Torchancen zu kreieren, gefährlich zu werden, dann spricht das schon irgendwo von Qualität, die einfach nicht vorhanden ist, beziehungsweise fehlende Kreativität und fehlende Konstanz. Und ja, das war enttäuschend gewesen, weil Viertelfinale wäre auf jeden Fall drin gewesen. Und deswegen kann ich da schon verstehen, was du eingangs gesagt hast, dass da die Euphorie auch nicht so da ist bei Tunesien. Und ja, die letzten Testspiele haben es jetzt auch so gezeigt, dass die Form nicht für Tunesien spricht. Und dementsprechend werden wir natürlich sehen, wie da der Weg sein wird für die Weltmeisterschaft.
Ich würde auch sagen, ja, das soll jetzt nicht doof klingen oder dass den Erfolg, sich für die WM zu qualifizieren, zu schmälern, aber wenn man jetzt in so einer ähnlichen Gruppe wie der Senegal gewesen wäre in der WM-Qualifikation und DR Kongo oder Sudan gegen sich gehabt hätte, so einen richtigen Konkurrenten, der einen relativ lange auch auf den Fersen geblieben wäre, ich weiß nicht, ob wir Tunesien jetzt bei dieser WM sehen würden. Also es hat schon auch ein bisschen was mit dieser Auslosung zu tun. Und zwei Geschichten noch zu diesem Achtelfinale beim Afrika Cup, weil wir waren ja eben beim Spiel Senegal gegen Sudan und das war dann das danach war. Und wir waren dann ja noch in Tanger und das Spiel war ja in Casablanca dann von Mali und Tunesien. Das haben wir dann tatsächlich in so einem kleinen marokkanischen Supermarkt oder halt so ein Tante-Emma-Laden gefühlt so oben auf so einem ganz kleinen alten Röhrenfernseher noch geschaut, die Verlängerung. Als wir rausgekommen sind aus dem Stadion, draußen hat es in Strömen geregnet. Und dann haben wir das da gesehen, wie Mali eben Tunesien im Elfmeterschießen ausgeschaltet hat. Und dann ein oder zwei Tage später waren wir dann tatsächlich im Teamhotel von Mali und hatten ein Interview mit dem Torwarttrainer von Mali, Stéphane Loboué. Und der hat uns dann auch erzählt, so dass, ja, dass sie die auch diese Namen, die Namen von Schützen und die, wie man es ja mittlerweile heutzutage eigentlich immer macht, die Ecken auf den Zettel geschrieben haben. Er hat auch gesagt, ich habe ihm immer so noch angezeigt, wo er hinfliegen muss, der Djigui Diarra, der Torwart von Mali. Und er war dann auch so Teil des Erfolgs, deswegen verbinde ich so ein bisschen was mit diesem Spiel, weil das so einprägsam war, diese beiden Erlebnisse, das einmal so auf diesem kleinen Röhrenfernseher zu schauen und dann 2 Tage später mit dem Torwarttrainer von Mali drüber zu sprechen, wie sie das denn gezogen haben. Und ja, aber das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis, dass man sagen kann, Westafrika, westafrikanische Teams, wie jetzt Mali, wie Nigeria, die haben ja immer so eine gewisse physische Präsenz, haben meistens starke zentrale Mittelfeldspieler, die mit einer gewissen Wucht auch kommen, die mit einer gewissen Präsenz kommen. Und ich glaube, Tunesien hat damit schon so ein Stück weit mehr zu kämpfen als vielleicht die anderen nordafrikanischen Teams, dass man das dann matchen kann. Weil, ja, das ist schon was, was auffällt, wenn du den Kader anschaust. So körperlich präsent, klar, man hat jetzt Elis Skiri, der als Dauerläufer bekannt ist, aber das so richtig 1:1 auszugleichen und das über 90 Minuten ja mitzugehen, dieses Tempo und diese Physis, die einem da in jedem Zweikampf abverlangt wird, ich glaube, das ist auch was, was wir bei der WM sehen werden, wo Tunesien sich schwer tun wird. Und damit haben wir mal wieder elegant übergeleitet auf die Mannschaft, wo ja schon bevor der, beziehungsweise als der WM-Kader verkündet wurde, die erste kleinere Schockwelle durch Tunesien gegangen ist, weil ja ein Spieler aus Deutschland nicht dabei ist, den alle im WM-Kader erwartet hätten. Das ist nämlich Louay Ben Fahad, der Senkrechtstarter vom KSC in der zweiten Liga. Und ist ja schon eine relativ wilde Geschichte, dass der Nationaltrainer ihn anrufen will, um ihm die Nominierung für die WM mitzuteilen, weil er eben schon 2 Testspiele für Tunesien gemacht hat und sich eigentlich alle einig sind, okay, ja, der hat sich jetzt für Tunesien entschieden. Und dann erreicht er ihn nicht, dann erreicht er seinen Vater nicht und so eine Stunde später ruft ihn dann der Vater zurück und sagt, ja, er hat sich jetzt doch noch nicht entschieden, er will sich noch nicht auf Tunesien festlegen und mit einer WM-Teilnahme beziehungsweise einem Einsatz bei der WM würde er sich ja festspielen und könnte dann nicht mehr im Zweifel vielleicht auch für die deutsche Nationalmannschaft irgendwann später spielen. Und ja, wenn man sich vorstellt, als Nationaltrainer, du machst einen Plan und ich weiß, man kann jetzt immer Transfermarkt nicht so als Referenzquelle für den Wert eines Spielers wirklich nehmen, aber dein laut Transfermarkt zweitwertvollster Spieler sagt dir dann einfach, während du ihm die Verkündung ja, übermitteln willst, ab für die WM. Das ist schon was, wo ich mir denke, das durchkreuzt deine Pläne ordentlich. Und was würdest du sagen, du als Trainer auch, ja, was macht es mit einem Trainer? Was macht es aber auch mit einer Mannschaft, die sich ja trotzdem auch so ein Stück weit darauf eingestellt hat, dass man so einen jungen Hoffnungsträger dabei hat, der ja auch für die Fans dann immer, was ja ganz wichtig ist, dass man da jemanden hat, an dem man vielleicht auch so Hoffnungen knüpfen kann und mit dem man eine bessere Zukunft, ob es jetzt besser, aber zumindest so eine gewisse Zukunft verbinden kann. Wie würdest du damit umgehen und was bedeutet das für die Mannschaft von Tunesien auch?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr bitter, dass es da keine Klarheit gab. Gerade wenn du natürlich mit ihm geplant hast, ist auch noch ein sehr, sehr junger Spieler, hatte auch gute Werte gehabt, war gut in Form und dementsprechend ist es natürlich bitter, wenn du ja mit einem planst, vielleicht auch sogar für die Startelf, vielleicht so als ja 13., 14. Spieler. Deshalb ist es natürlich schwierig, dann für einen Trainer damit umzugehen. Und ich denke, der hätte auch der Mannschaft gut getan. Ist ein junger Spieler, der einfach dann sehr unbekümmert dann auch spielen würde. So ähnlich, sage ich jetzt mal, wie der Ausfall jetzt bei der Nationalmannschaft bei Lennart Kahl. Das war natürlich auch sehr, sehr schade, weil er einfach eine gewisse Unbekümmertheit mitgebracht hat. Und ja, bei ihm wäre es auch natürlich so gewesen, wahrscheinlich. Und ja, nichtsdestotrotz gilt es natürlich, da auch die richtigen ja, Schlüssel dann zu ziehen und eine andere Mannschaft beziehungsweise einen anderen Spieler da reinzusetzen. Das ist eine Chance dann für einen anderen Spieler. Letztendlich geht es immer darum, das Bestmögliche aus den Situationen zu machen. Ja. Ein Spieler kann sich auch während einem Turnier verletzen. Es kann immer irgendwas sein, Formkrise, wie auch immer. Und da musst du natürlich immer wieder als Trainer flexibel sein, anpassungsfähig sein. Und das ist natürlich jetzt gefordert in dem Fall, auch wenn man natürlich fest mit ihm geplant hat. Aber das darf jetzt auch keine so große Rolle mehr spielen für den Trainer, für die Mannschaft, für die Nation. Letztendlich ist es so, dass die Entscheidung jetzt erstmal so gefallen ist. Und die bringt ja auch keinen Spieler weiter, der letztendlich ja vielleicht noch nicht so davon überzeugt ist. Dann hast du natürlich lieber Spieler, die von diesem Weg überzeugt sind, die Lust und Bock haben, für Tunesien zu spielen, die Bock einfach auf dieses Turnier haben und auf die kannst du dich dann auch verlassen. Und letztendlich ist es dann so, dass du dann auf diese Spieler dann setzen musst und dann musst du natürlich basteln, aber du hast natürlich Spieler, die dann Lust und Bock haben, dann für Tunesien aufzulaufen.
Ja, und es sind ja immer noch ein paar Spieler aus Deutschland dabei, die man aus der Bundesliga, aus der zweiten Liga kennt. Wobei man auch da wieder sagen muss, ja, mit so einem richtigen Momentum startet da jetzt keiner in die WM, oder? Also Elias Skiri hatte eine schwierige Saison in Frankfurt. Elias Sadd ist erst nach Hannover verliehen worden, hat da auch nicht die Rolle eingenommen, die man vielleicht von ihm sich erhofft hatte. Hat jetzt dann auch noch ganz kurzfristig den Aufstieg verpasst. Dann noch Ismail Charbi von Augsburg, der auch keine leichte Saison hatte und der mit auch mehr Hoffnung eigentlich dann vor der Saison gekommen ist. Der Einzige, wo ich sage, naja, der hatte ja so eine gewisse Saison, die man sich von ihm vielleicht erwartet hätte, der einfach die Erwartungen erfüllt hat, ist so ein Rani Khedira, der für mich auch so einen gesunden, ja, der vielleicht auch so eine gesunde neue Energie reinbringen kann, weil er einfach was verkörpert, finde ich, was schon auch ganz wichtig ist. Und das ist diese ehrliche Arbeit, dass er jemand ist, der nicht groß dadurch auffällt, dass er große Töne spuckt, egal ob jetzt im Union-Trikot oder jetzt hat mit der Entscheidung, mit 32 doch noch für Tunesien aufzulaufen. Auch da, das war kurz Thema, aber er hat es dann auch nicht groß an die große Glocke gehängt, sondern er will einfach da seine Arbeit machen. Ich glaube, er will da auch keine Privilegien oder irgendwas jetzt hat. Deswegen glaube ich, dass er schon jemand ist, ja, der Mannschaft helfen kann. Wobei natürlich auch bei ihm wieder diese Diskussion aufkam. In den tunesischen Medien, naja, wieso hat er sich denn nicht mit 22, mit 23 für Tunesien entschieden, sondern jetzt hat, wo er ganz sicher sein kann, okay, für Deutschland wird es nicht mehr reichen. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die all diese Spieler, die eben zwei Nationen zur Auswahl haben, so ein Stück weit begleitet und wo sie für sie sich immer so ein Stück weit rechtfertigen müssen. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, Rani Khedira war ein Spieler, der 2022 für den deutschen WM-Kader diskutiert wurde, ne? Weil alle gesagt haben, das war diese Hochzeit von Union. Er hat da saubere Arbeit auf der Sechs geleistet. In Deutschland hat diese viel zitierte Holding Six so ein bisschen gefehlt. Und dann wäre er sogar fast in diesen Kreis der DFB 11 reingerutscht. Jetzt spielt er eben mit 32 doch seine erste WM, sodass wir wahrscheinlich eine Doppelsechs aus der Bundesliga sehen werden, oder?
Davon gehe ich aus, das hoffe ich. Das war beim letzten Testspiel tatsächlich nicht so gewesen. Weiß jetzt nicht, ob Khedira verletzt war, geschont wurde, wie auch immer, oder ob man da vielleicht nochmal was probieren wollte. Aber ich glaube, dass die Doppel-6 mit Khedira und Skiri definitiv gesetzt sein muss. Die hatten auch, soweit ich weiß, das eine andere Spiel schon zusammen gehabt für Tunesien, zusammen auf der Doppel-6. Und ich glaube, das kann schon gut passen, gut harmonieren, auch von ihren Profilen her. Khedira, der Spieler, der ja vor der Abwehr dann steht und letztendlich dann ja diese Holding Six dann spielt, genau, und der dann defensiv dann alles abgrasen wird. Und hatte dann natürlich mit Urs Fischer einen Trainer gehabt, wo er das natürlich ja gelernt hat, adaptiert hat. Und dementsprechend, ja, wird er dann diese Rolle, denke ich, auf jeden Fall erfüllen. Das wird auch sehr, sehr wichtig sein bei den Spielen, dass er dann da ist und seine Präsenz zeigt und auch seine Erfahrung. Hat ja auch schon ein paar internationale Spiele hinter sich, sowieso ein erfahrener Bundesligaspieler. Dementsprechend setze ich schon drauf, dass er dann spielt mit Skiri dann zusammen, der dann auch natürlich jetzt bei Frankfurt nicht die beste Saison hat. Hat natürlich verschiedene Gründe. Aber natürlich ist es jetzt ein anderes Setting. Du spielst eine Weltmeisterschaft, du spielst mit deiner Nation. Er ist Captain in dieser Mannschaft und ja, ist auch dann derjenige, der so vielleicht so ja, das Spiel dann antreiben kann und auch wird, der dann auch bei Standardsituationen dann öfters mal gesucht wird. Erinnere ich mich auch beim Afrika Cup, hat er auch ja ein Tor dann gemacht gehabt, per Standard, per Kopf, glaube ich sogar. Und wird auch da einfach wichtig sein, dass er da Impulse nach vorne setzt und dementsprechend erhoffe ich und denke schon, dass beide Spieler aus der Bundesliga zu sehen sein werden und definitiv schon eine Qualität dann mitbringen und hoffentlich auch auf Top-Level, genau, dass sie dann da für Tunesien ein wichtiger Faktor sein können.
Wer sind sonst so Spieler, die man deiner Meinung nach beachten muss. Also ich würde jetzt dazu aus der Erfahrung noch sagen, dass ich immer Talbi von Lorient in, ja, doch eine ganz gute Kante hinten in der Innenverteidigung fand. Und ja, so ein Name, den man natürlich auch nicht ignorieren kann, ist Hannibal, oder?
Ja, Hannibal, der Spieler, der mir sehr, sehr gut gefallen hat bei Tunesien, speziell auch beim Afrika Cup. Da war er der Spieler gewesen, der ja viele Angriffe initiiert hat, der sehr, sehr gut war, am Ball eine gewisse Dynamik mitgebracht hat, Angriffe initiiert hat und der auch oft gesucht war. Gerade auch im Spiel gegen Mali fand ich, dass er da ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Er war derjenige dann auch gewesen, der die Bälle sich dann mal auch abgeholt hatte, weil die haben ihn nicht so oft gefunden gehabt, zwischen den Linien, als er dann so im Achterraum und im Zehnerraum war, hat sich dann so ein bisschen fallen gelassen gehabt, die Bälle dann flach abgeholt, im Zentrum, beziehungsweise dann so ein bisschen in den Halbräumen und hat auch von da das Spiel angetrieben. Und es ist ein, ja, finde ich, ein sehr guter Spieler, ein sehr, sehr kreativer Spieler. Dementsprechend denke ich, dass er da ein wichtiger Faktor sein wird, auch wenn er natürlich auch bei seinem Verein jetzt auch nicht die beste Saison gespielt hat. Nichtsdestotrotz, ist es ein Spieler, der, ja, Tempo verfügt, Kreativität hat, den du auch unter Druck anspielen kannst, der immer wieder Lösungen findet. Und natürlich auch ja, sehr dynamisch nach vorne denkt und immer wieder Lust und Bock hat, Angriffe zu initiieren. Der ist jetzt nicht der Torjäger, so ist es nicht. Dafür spielt er ja auf der 8, auf der 10. Aber er ist derjenige, der ja, Angriffe vorbereiten kann, den letzten oder vielleicht den vorletzten Pass dann spielen kann, um dann eine gewisse Torchance kreieren zu können. Und ja, auf der anderen Seite haben wir auch Spieler, die dann auch gerne über den Flügel kommen, wie Elias Oshoury, der einfach sehr gut im 1 gegen 1 ist. Ich finde, dass er schon auch gerade ja, Tempo verfügt, der nicht so berechenbar ist, gerade im letzten Drittel. Ich denke schon, dass er auch da spielen wird auf der linken Seite und auch die Stürmer mit Flanken füttern wird. Und ja, auch ein sehr dynamischer Spieler, der auch einfach sehr, sehr dribbelstark ist. Generell eher so die nordafrikanischen Mannschaften sind ja eher wirklich so die Dribbler, die gerne ins 1 gegen 1 gehen, die einen tiefen ja, Körperschwerpunkt dann auch haben und schwer dann zu greifen sind. Und das ist so ein Merkmal, die sie dann mitbringen. Ansonsten ja, glaube ich schon, dass es ein Spieler ist, der einen wichtigen Faktor in dieser Mannschaft hat und eine gewisse Rolle einnimmt.
Im Tor übrigens, wenn ihr dann den Namen Damen aufploppen seht, dann müsst ihr euch nicht wundern. Finn Damen hat jetzt nicht auf seine WM-Ausbotung so reagiert, dass er noch kurz auf den tunesischen WM-Zug aufgesprungen ist, sondern es ist Aymen Damen, ein Torhüter, der ja auch schon länger bei der Nationalmannschaft im Tor steht, der in der heimischen Liga spielt. Und wenn ich auch noch, ja, schon so ein bisschen. Wo ich es traurig finde, dass er nicht eine noch größere Rolle jetzt spielen kann, ist eben Ismail Rabi vom FC Augsburg. Weil wenn man so ein bisschen in seinen Lebenslauf reinschaut, dann ist er ja auch so jemand, der eigentlich ein Versprechen auf mehr war. Weil wenn man jetzt so 3, 4 Jahre zurückgeht, wo er 18 war, da hat er wirklich in Frankreich in der PSG-Jugend alles zerlegt, hat richtig viele Tore geschossen, hat dann sogar 6 Einsätze in diesem Star-Ensemble damals bekommen, was ja auch nicht jedem Jugendspieler jetzt so zuteil wird. Aber eben diesen Übergang hat er dann einfach nie also wirklich geschafft, ist dann jetzt mit viel Hoffnung nach Augsburg gewechselt vor der Saison. War, glaube ich, letzte Saison, wenn mich nicht alles täuscht, noch in Portugal, genau bei Sporting Braga. Und Augsburg hat ihn ausgeliehen erstmal, um ihn zu testen. Und da, glaube ich, können wir sagen, da kann man einen Strich drunter machen, er wird nicht weiter bei Augsburg spielen. Für ihn ist die Saison relativ bitter gelaufen. Ich glaube, er hat nie so richtig eine Chance gehabt. Und dann war es auch so, dass vor dem Afrika Cup ist ja der FIFA Arab Cup noch, wenn die arabischen Nationen eben alle gegeneinander spielen und ihren Titelträger austragen. Und das ist aber kein offizielles FIFA-Fenster. Das heißt, die Mannschaften müssen ihre Spieler nicht abstellen, was dazu führt, dass eben viele aus heimischen Ligen gebildete Kader dort sind. Also die Marokkaner setzen auf Spieler aus der marokkanischen Liga. Tunesien hat dann meistens eben Spieler aus Tunesien dabei oder eben die in arabischen Ländern spielen. Und Augsburg hat eben der Abstellung von Harbi zugestimmt, damit er Spielpraxis dort sammelt, was ja auch ein Zeichen ist, Okay, du bist noch mal 3 Wochen länger nicht da. Wir planen nicht so wirklich mit dir und ja, am Ende des Tages ist es so, dass er auch nach dem Afrika Cup noch genau eine Minute in der Bundesliga gespielt hat. Also er ist jemand, der wirklich so gar nicht gerade im Flow ist, obwohl er ja eigentlich vielleicht so ein bisschen vor 3, 4 Jahren als Hoffnungsträger hätte gelten können. Das zu ihm noch und ja, das vorne im Sturm mit der beste WM-Torschütze gefehlt im Kader fehlt, haben wir ja schon angesprochen. Und den Grund haben wir ja auch schon so leicht angerissen, dass man nach dem Afrika Cup nochmal den Trainer gewechselt hat und dass jetzt eben mit Sabri Lamouchi ein neuer Mann bei der WM an der Linie stehen wird, der bisher nur Freundschaftsspiele gecoacht hat, der noch nicht unter Wettkampfcharakter sich als tunesischer Nationalcoach bewiesen hat. Wenn man mal in seinen Lebenslauf reinschaut, dann kann sich die Spielerkarriere schon sehen lassen. Er hat für Monaco gespielt, für Inter Mailand, Olympique Marseille, also wirklich große Namen, war auch französischer Nationalspieler, hat aber Wurzeln eben auch in Tunesien und deswegen auch einen Bezug zum Land. Ist dann, ich habe jetzt nicht den Grund rausgefunden, aber er ist 2012 dann so ein Stück weit, ja, hat so einen Raketenstart hingelegt und war direkt mal Trainer der Elfenbeinküste, ohne jetzt hat sich vorher groß hocharbeiten zu müssen. Hat eben diese goldene Generation damals gecoacht mit Drogba, mit Yaya Touré. Also er hatte da richtig große Namen in seinem Kader stehen. War auch mit den Elefanten bei der WM 2014. Danach war er dann auch noch ein bisschen in Katar, Frankreich und sowas unterwegs, um jetzt dann eben, ja, zuletzt in den arabischen Räumen unterwegs zu sein im Clubfußball und jetzt tunesischer Nationaltrainer zu werden. Wenn du jetzt so auf die Testspiele schaust, kann man da überhaupt schon groß was rausziehen, wie er taktisch agieren lassen will und welche seine Schlüsselspieler vielleicht werden?
Ich meine, er ist ein Trainer, der gewisse Erfahrung hat, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Hatte ja schon einige Stationen hinter sich. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, er war nirgendwo als Trainer sehr, sehr lang. Wenn man so in seine Vita reinschaut, ja, war das immer nur vielleicht mal ein Jahr gewesen, 1,5 Jahre. Also ist jetzt kein Trainer, der für eine gewisse Kontinuität verfügt, das ist auch klar. Und auch von seinem Spielstil her ist es total unterschiedlich. Da habe ich auch gerade paar Daten offen über ihn, wie so seine letzten Stationen waren in 132 Spielen. Ja, war das wenig Pressing, mehr Umschaltmomente, aber jetzt auch nicht ganz so viel. Ab und zu mal Ballbesitz. Aber letztendlich zeigen auch dann auch hier die Daten und auch wenn ich so das Testspiel dann sehe, ist immer wieder so eine Mischung, mal aus Ballbesitz, mal aus tiefem Block, mal etwas höher zu verteidigen. Das war jetzt auch nicht so ersichtlich gewesen. Dementsprechend ist natürlich dann spannend zu sehen, wie es dann sein wird, wenn es dann zur Weltmeisterschaft dann geht, für welche Art und Weise die dann stehen werden, wie sie agieren werden und das wird natürlich dann auch die Kunst sein, letztendlich da die perfekte Elf dann zu finden. Gegen Belgien, ich glaube auch gegen Österreich haben sie es vielleicht noch nicht so gefunden gehabt. Aber gut, ein paar Tage haben die ja noch Zeit, um zu überlegen und zu schauen. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr wichtig sein, tatsächlich den Jungs erstmal eine gute Grundstabilität zu geben. Da einfach sehr, sehr, ja, in sehr gut und geschlossen im Raum zu agieren, das ja die Räume enge zu verdichten und dann halt ja schnell, relativ schnell Akzente nach vorne zu setzen, weil ich finde, die Spieler haben sie, wenn sie Platz haben, dann können sie nach vorne durchbrechen und attackieren, weil da haben sie schon Spieler, die dann gerne ins 1 gegen 1 gehen, beziehungsweise auf Platz und Raum brauchen, um sich dann zu entfalten. Das hat man ja auch beim Spiel gesehen gehabt gegen Mali, wenn es eng ist. Dann ist es schon sehr, sehr schwierig, sich da durchzukombinieren, weil da einfach die Kreativität so ein bisschen fehlt, die Abläufe einfach auch fehlen und auch ganz klar die Ideen. Deswegen glaube ich schon, dass er weiß, okay, wenn wir etwas tiefer agieren, vielleicht so ein Mittelfeldpressing, Angriffspressing, so in dem Radius, dann auf Ballgewinne gehen und dann halt relativ schnell nach vorne, weil das hat sie schon so ein bisschen ausgezeichnet gehabt, gerade beim Afrika Cup. Egal, wo sie die Bälle gewonnen haben, ob das dann jetzt im eigenen 16er war oder im gegnerischen Strafraum, es ging immer direkt schnell nach vorne. Also Tunesien hatte da nie wirklich das Interesse gehabt, lange in Ballbesitzphasen zu agieren. Gerade wenn sie den Ball erobert haben, dann ist der Gedanke direkt tief. Aber geht natürlich nicht immer. Aber wenn sie die Chance und die Möglichkeit haben, dann werden sie das, glaube ich, schon ausnutzen. Und ja, da gilt es jetzt einfach, die richtige Balance zu finden, eine gewisse Struktur mitzugeben und ja, einen Rahmen zu bieten, dass die Offensivspieler zur Entfaltung kommen, dass die Offensivspieler ihre Qualitäten ausspielen können, aber auch, dass letztendlich die Null steht, die defensive Struktur steht, um ja, da gut zu stehen und nach vorne immer wieder Nadelstiche zu setzen. Und das muss, glaube ich, die Art und Weise sein, wie sie dann performen können mit den Profilen, die sie in dem Kader dann letztendlich haben, dann von Tunesien.
Ja, erfolgreich sein, das wäre natürlich auch was historisch Wichtiges, weil wir haben auch vieles natürlich jetzt schon so ein Stück weit besprochen, aber die Chance war noch nie so groß, die Gruppenphase zu überstehen, einfach aufgrund des Modus, weil man eben ja vielleicht einen Sieg braucht, um ins Sechzehntelfinale zu kommen. Und wenn man in die Historie schaut, dann war zwar Tunesien bisher bei 6 Weltmeisterschaften dabei, erstmals 1978 in Argentinien, aber man hat es eben noch nie geschafft, die Gruppenphase zu überstehen. Jetzt habe ich eine Quizfrage für dich. Gegen wen hat man 2022 in Katar den einen Sieg in der Gruppenphase geholt?
Boah, gute Frage. Das weiß ich jetzt leider nicht. Ich müsste jetzt kurz googeln, wahrscheinlich schnell, aber die Zeit haben wir jetzt leider nicht, damit ich jetzt schnell gucken kann. Aber nee, ich komme jetzt wirklich nicht darauf. Deswegen, sorry, muss ich leider passen jetzt.
Es war tatsächlich gegen Vize-Weltmeister Frankreich. Man hat das dritte Gruppenspiel mit 1 zu 0 gewonnen, wobei man natürlich ehrlicherweise einschränkend dazu anmerken muss, Frankreich stand bereits als Gruppensieger fest, hat wirklich eine komplette B11 ins Rennen geschickt. Also sowohl der Keeper wurde getauscht, da war Steve Mandanda dann im Tor, Mbappé, Dembélé, Griezmann alle auf der Bank. Also das schränkt natürlich diesen Erfolg ein, aber trotzdem zeigt es ja, es steckt was drin in der Mannschaft und es gibt manchmal ein Momentum, dass man auch die Großen ärgern kann. Und das werden sie wahrscheinlich auch bei dieser WM brauchen, weil man braucht jetzt nicht um den heißen Brei rumreden und künstliche Spannung bzw. Ambitionen aufbauen. In der Gruppe mit der Niederlande, mit Japan und Schweden ist Tunesien schon eher der Außenseiter, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Auf den ersten Blick, klar, die Niederlande schon Favorit in der Gruppe. Und dann könnte man ja schon Kampf um Platz 2 dann haben mit Schweden, mit Japan, wobei ich die schon qualitativ etwas besser finde als Tunesien. Also Tunesien ist schon die Mannschaft, die ja die Außenseiterrolle hat. Aber gerade bei Turnieren weißt du ja nie, wie was entstehen kann. Klar fehlt da schon dieser Moment. Natürlich haben sie sich qualifiziert für die Weltmeisterschaft, aber ich finde trotzdem, gerade wenn du das Jahr 2026 siehst von Tunesien, war das jetzt nicht so berauschend und wir hatten das ja schon vorhin besprochen gehabt. Fehlt da einfach so diese Euphorie. Okay, jetzt sind wir da, jetzt sind wir drin. Ja, ich meine, wir hatten beispielsweise mit Kap Verde, die dann über die WM-Qualifikation eine riesen Euphorie hatten im Land oder natürlich Kongo, die dann im Playoff-Finale gegen Jamaika dann gewonnen haben. Auch das eine riesen Euphorie gewesen und das fehlt mir so ein bisschen bei Tunesien tatsächlich. Und wie du es schon eingangs gesagt hast, ne, die Stimmen sind sowieso nicht so positiv. Es fühlt sich jetzt scheinbar noch nicht so nach WM an. Also es ist auch so diese Euphoriewelle, die du dann auch mitnimmst, auch so als kleine Nation. Das brauchst du ja auch, um eine gewisse Fantasie zu haben, einen gewissen Glauben zu haben, dass du das schaffen kannst. Das fehlt mir so ein bisschen tatsächlich. Aber wie gesagt, wir werden sehen, was passiert. Aber ich bin eigentlich ja schon, also wenn ich eine Wette abgeben müsste, ja, dann würde ich eher sagen, dass Tunesien es nicht schaffen wird, in die nächste Runde einzuziehen.
Ja, ich glaube, man muss auch viel auf dieses Auftaktspiel direkt projizieren, ne? Dieses Montag um 4 Uhr früh gegen Schweden zu spielen. Die Schweden natürlich auch, ja, auch gar nicht so leicht jetzt, sich dann auf so ein mexikanisches Klima einzustellen. Da muss man vielleicht darauf hoffen, dass man da am ersten Spieltag gleich mal was abgreift, weil sowohl die Niederlande als auch Japan sind auf dem Papier schon vom Kader her deutlich stärker einzuschätzen. Und für, sowohl für Schweden als auch für Tunesien ist es fast schon so ein bisschen Do-or-Die-Spiel um diesen dritten Platz gleich am ersten Spieltag. Und ja, da ist es dann natürlich auch immer viel, wie kommt man rein in so eine WM? Wie schafft man das, diesen großen Druck da so zu handeln? Deswegen, ich sag auch, es wird sehr, sehr schwierig, aber vielleicht schafft man es ja in diesem Auftaktspiel ja doch so ein bisschen über sich hinauszuwachsen und dann diesen Punkt zu holen oder vor allem diesen Sieg zu holen, weil der wird ja wichtig sein am Ende, dass man diese drei Punkte schon mal hat. Und mit denen im Rücken würde man das schaffen. Das würde natürlich ganz neue Türen eröffnen, weil dann reicht schon ein Punkt wahrscheinlich gegen die Niederlande oder gegen Japan, um weiterzukommen. Das heißt, ja, all eyes auf das Spiel in Monterrey gegen Schweden. Und da werden wahrscheinlich dann auch, obwohl es Nacht ist, sehr viele Tunesier aufstehen, weil das Tunesien-Fußball verrückt ist. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das, glaube ich, weiß jeder, wenn man denn mal afrikanische Champions League oder so schaut und dann Esperance da spielt oder jetzt auch zuletzt als Club Africain nach vielen Jahren jetzt mal wieder Meister geworden ist. Also ganz Tunis steht dann immer Kopf, wenn die Vereine und ihre riesigen Fanszenen große Erfolge feiern. Deswegen, ja, ich glaube, für uns Medienschaffende, sage ich mal, wäre es gar nicht so schlecht, wenn Tunesien einen Erfolg feiert, weil dann gäbe es richtig gute Bilder, so wie Tunis wahrscheinlich so in aller Früh im Berufsverkehr ein Autokorso anzettelt nach dem ersten Sieg gegen Schweden. Und würde ich mir schon gerne anschauen. Ich glaube, in Deutschland gibt es ja auch nicht allzu wenige Tunesier. Da gibt es ja auch eine relativ große Community. Und ja, wenn die dann da ihre Städte unsicher machen, da würde ich auch mich über die Bilder freuen. Deswegen, wir werden es uns reinziehen. Ich bin euch ja auch noch eine besondere Geschichte zu Tunesien schuldig. Und da habe ich mir auch wieder einen Spieler rausgesucht, über den wir heute schon ein bisschen gesprochen haben, nämlich eben Hannibal. Und was ihn denn so besonders macht, weil man sowas ja immer gerne vergisst, was Spieler hinter sich haben, wenn sie denn mal dieses Alter von 23, 24 erreicht haben und dieses Talentealter verlassen. Und bei ihm ist es so, er war dieses Ausnahmetalent mit 16, 17, über das unglaublich viel berichtet wurde, das unglaublich früh, unglaublich präsent war in den Medien und wo unglaublich viel Druck drauf war. Er hat nämlich bei Monaco gespielt und 2019 war es so, dass ihn eben Manchester United dort verpflichtet hat für eine Ablöse, die mit ein paar Klauseln auf bis zu 10 Millionen Euro ansteigen konnte für einen erst 16-Jährigen. Und es war dann auch so, dass Monaco sich da quergestellt hat, dass Monaco ja so einen kleinen Streit mit den Eltern angezettelt hat und er dann 4 Monate lang kein Fußball spielen konnte, weil Monaco ihn aus der Mannschaft quasi wegen dem Vertragsstreit geschmissen hat, er aber noch nicht zu United wechseln konnte. Und das wurde halt alles medial sehr stark begleitet, er war da unter großem Druck. Es war auch so, dass die Bayern scheinbar auch an ihm dran waren und ihn verpflichten wollten, weil alle gesagt haben, okay, er ist the next big thing. Hat auch damals noch für die U17 von Frankreich gespielt. Ja, und fast forward, er hat dieses Versprechen so ein bisschen, ja, man kann immer so schwierig sagen, nicht einlösen können, weil ich meine, wem war er irgendwas schuldig? Er ist niemandem irgendwas schuldig. Aber wenn man eben mit 16 schon so präsent ist, wenn schon so viel Geld fließt, dann macht es auch was mit einem Jugendlichen. Und er konnte scheinbar jetzt nicht so unbedingt gut damit umgehen. Es war sogar so, dass er eingewechselt wurde 2022 für United in einem Spiel gegen Liverpool. Und danach haben die Fans ihn gefeiert, haben gesagt, okay, der ist der Einzige, der hier wirklich noch Einsatz zeigt, der noch kämpft. Und es ist ja seine typische Art, so, das ist ja sein Wiedererkennungswert, dass er wirklich auf dem Platz sein Herz lässt, dass er in jeden Zweikampf mit allem reingeht. Aber danach kam nicht mehr so richtig viel. Er ist bei United, hat er sich nie durchgesetzt, ist jetzt verliehen worden, hat jetzt diese Saison bei Burnley gespielt, beim Premier League Absteiger. Hat zumindest mal ein paar Minuten in der Premier League gesammelt, 27 Einsätze, aber jetzt auch kein unumstrittener Stammspieler. Aber vielleicht ist es sein Name, vielleicht ist es seine Frisur. Er ist einfach jemand, der sehr, ja, der einfach viel darstellt, der deswegen sich natürlich auch, der wie gemacht ist, als so ein Hoffnungsträger für ein ganzes Land. Ich glaube, das Wort habe ich jetzt häufig benutzt. Mit Hoffnungsträger habe ich bei Ben Farhad gesagt, habe ich bei ihm jetzt gesagt, bei Carby. Aber bei ihm stimmt es wirklich. Und seine Geschichte wäre halt so drauf rausgelaufen, dass er jetzt halt so der große Tunesier ist, weil ich meine, der Name Hannibal, ja, wie eben der große, berühmte Feldherr von Karthago, Hannibal Barca, der bis heute vielleicht so der größte Der bekannteste Mensch ist, der jemals auf dem tunesischen Staatsgebiet, wo Karthago ja liegt oder damals historisch gelegen ist, bis heute ist, den die ganze Welt kennt. Und er wurde ja auch damals vom tunesischen Verband, als er sich für Tunesien entschieden hat, ist er mit dem Slogan Hannibal is back vorgestellt worden. Und vielleicht ist ihm einfach in seiner gesamten Karriere zu viel Druck bisher auferlegt worden. Und natürlich ist er auch jetzt wieder ein Gesicht dieser tunesischen Mannschaft. Aber vielleicht ist er mittlerweile so aus diesem Talentealter entwachsen, dass man sagen kann, okay, jetzt hat er nicht mehr diesen Druck, weil vielleicht nicht das alles von ihm erwartet wird. Und vielleicht befreit ihn das so ein Stück weit und er kann da aufspielen und kann eben eine größere Rolle für Tunesien einnehmen. Weil ich glaube, er hat schon relativ viel Dreck gefressen in seiner Karriere, hat schon relativ viele auch mentale Löcher durchgemacht, hat er auch schon mal in Interviews erzählt. Deswegen würde es mich freuen, wenn er jetzt bei der WM so ein bisschen sein Breakout hätte, was man jetzt bei einem Premier League-Spieler jetzt nicht so wirklich behaupten kann, aber dass er dann auch einfach den Tunesiern das gibt, was sie sich unter ihm vorstellen, was sie mit ihm verbinden und ja, er dann wirklich der Next Big Thing und Hannibal is back dann auch ausleben kann bei dieser WM. Das ist so ein bisschen seine Geschichte. Kurz zusammengefasst, weil man das eben nicht so auf dem Schirm hat, dass er dieses Supertalent war 2019, bringt mich dann zu meiner klassischen Frage. Was sind deine letzten Gedanken zu Tunesien, bevor wir dann ja wirklich in die WM starten und wir uns dann auch Live-Action anschauen können?
Ja, also nochmal ganz kurz zu Hannibal. Ich meine, er ist noch ein sehr, sehr junger Spieler. Er ist erst 23. Wenn du so früh gehypt wirst, dann ist es natürlich auch irgendwo Druck und auch ganz, ganz schwierig, auch medial. Da kommt einiges zusammen. Darauf ist man dann als junger Spieler, der vielleicht noch nicht mal ein Erwachsenenalter hat, schwer damit umzugehen. Und ja, aber ich finde, er hat Potenzial und er verfügt über gewisse Qualitäten. Und ja, da musste ich jetzt auch gerade an Martin Ødegaard denken, der auch ja sehr, sehr, sehr gehypt war mit 16 Jahren und bei Real Madrid dann gespielt hat und da wirklich keinen, ja, keinen guten Stand hatte und einfach ja nicht so gut war. Und da ist auch der Druck einfach dann zu groß gewesen. Aber mittlerweile ein sehr, sehr guter Spieler bei Arsenal, ist der Kapitän, ist ein krasser Impact-Spieler mittlerweile und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für die Mannschaft. Und ich glaube, das kann bei Hannibal auch passieren, weil die Qualitäten hat er, das bringt er mit. Und ja, jetzt kann vielleicht auch ja, diese Weltmeisterschaft auch eine Bühne für ihn sein. Er wird jetzt der gefragte Spieler sein in der Offensive. Er wird der Spieler sein, der ja zeigen kann, was er kann. Und davon bin ich schon überzeugt, dass er da seine Qualitäten, seine persönlichen Qualitäten auf den Platz bringen kann. Und des Weiteren ist natürlich eine schwierige Konstellation, wie ich schon vorhin gesagt habe, für Tunesien. Aber ich finde, die haben schon gerade nach vorne interessante Spieler, die ja in ihre Momente kommen müssen. Ja, du musst diese Spieler wirklich zielgerecht einsetzen. Da ist Sabri Lamouchi natürlich derjenige, der das dann strukturieren muss, der Mannschaft eine Idee geben muss, dass diese Spieler gerade in der Offensive zur Geltung kommen. Und wenn er das schafft, das zu implementieren in der Kürze der Zeit, dann ja, können die auch für eine Überraschung sorgen, weil letztendlich, du brauchst nur, wie wir es schon besprochen haben, ja, du brauchst 4 Punkte, wenn du Schweden wirklich schlagen solltest im Auftaktspiel, dann ja, reicht wahrscheinlich schon ein Punkt und du kommst durch diesen Modus und dann stehen alle Möglichkeiten offen. Aber wie gesagt, es ist schwer. Mir fehlt trotzdem da ein bisschen ja, das Gefühl und die Fantasie, dass sie schaffen können, aber natürlich ja, drücken wir auch die Daumen und werden natürlich sehen, wie sie performen werden.
Als letztes jetzt will ich noch, dass du mir oder beziehungsweise unseren Zuhörern noch ein bisschen von deiner Woche erzählst, weil mich, mein WM-Hype hat es nochmal so ein bisschen nach oben ja, gepusht, als du mir in der Sprachnachricht so ein bisschen über dein Länderspielerlebnis erzählt hast. Und das wollen wir natürlich auch den Hörern nicht vorenthalten. Was hast du, welches Spiel hast du nur die Woche angeschaut und ja, was für Gefühle hat es so in dir ausgelöst?
Ja, also cool, dass ich diese Geschichte erzählen darf. Vielen Dank dafür. Ja, ich war letzte Woche in Belgien gewesen, beziehungsweise in Lüttich. Und da hat die kongolesische Nationalmannschaft gegen Dänemark gespielt. Und ja, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, also ganz, ganz viele Kongolesen leben in Belgien durch die belgische Kolonie. Und ja, dementsprechend war das natürlich ein Heimspiel gewesen für uns Kongolesen. Und als ich natürlich gesehen habe, dass die Nationalmannschaft in Lüttich spielt, dann habe ich natürlich geguckt, wie weit es von mir entfernt ist und habe dann geguckt und geschaut, Karte zu bekommen und hat zum Glück geklappt und wir sind da hingefahren, ja, mit meiner Schwester zusammen und ja, es war ein unfassbares Erlebnis gewesen für mich. Es war mein erstes Länderspiel, das ich von den Kongolesen live im Stadion gesehen habe. Wir sind da hingefahren, fahren da an dieser Brücke vorbei. Ich sehe das Stadion, ich hatte da wirklich da schon Gänsehaut pur gehabt, wirklich. Und ja, dann haben wir geparkt und wir sehen die ganzen Kongolesen mit den Trikots und diese Freude, diese Euphorie. Und ja, wir haben, glaube ich, 1 Kilometer weit vom Stadion an geparkt gehabt. Ich wollte dann unbedingt da rein. Und ja, das war einfach so ein cooler Vibe gewesen. Man hat sich direkt ja, wohlgefühlt, so einfach in der Heimat sozusagen. Das war echt überragend gewesen, es war echt top und ja, dann sind wir in das Stadion rein und davor wurden dann auch schon so auch unsere Lieder, die wir einfach kennen aus dem Kongo gespielt und da war schon eine riesen Euphorie, eine riesen Party gewesen, es war unfassbar, war dann einfach wie so ein Live-Konzert gewesen, hat man gar nicht gedacht gehabt, dass da gleich ein Fußballspiel stattfindet, es war unfassbar und ja, auch die Stimmung im Stadion, ich glaube, da waren 25.000. Hat sich aber angefühlt wie 60, 70.000 Kongolesen. Es war so laut, diese Stimmung war so erdrückend, aber das war wirklich crazy gewesen. Ich habe das so in der Form auch noch nicht erlebt gehabt. Und ich hatte schon einige Stadionbesuche hier in Deutschland gehabt, ob es jetzt hier beim FCK ist, Pokalfinale vor 2 Jahren in Berlin, Dortmund, keine Ahnung. Aber das war schon ganz, ganz speziell und sehr, sehr besonders und bin echt dankbar für dieses Erlebnis und dieses Spiel ist so an mir vorbeigerauscht. Ich hatte mit meiner Schwester drüber gesprochen gehabt gestern noch. Sie hat auch gesagt, ja, sie hat sich gefragt, was mit mir los ist, weil ich so geflasht war von dieser Atmosphäre. Hab nach rechts, nach links geschaut. Es war wirklich Wahnsinn, was da los war. Lumumba war auch da gewesen. Da ist das Stadion komplett eskaliert. Es war auch mega cool gewesen. Und dann halt diese Stimmung, diese Atmosphäre und auch, ja, vielleicht auch nochmal kurz zum Sportlichen zu kommen. Die Kongolesen haben da 0-0 gespielt gegen Dänemark. Hat anfangs ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber sind dann gut in das Spiel reingekommen und da waren Chancen und Möglichkeiten da. Es war sehr, sehr schade, ja, dass da kein Tor gefallen ist für uns, weil ich glaube, wenn da ein Tor gefallen wäre, das Stadion dachte, es wäre weggeflogen. Das sage ich dir. Es war wirklich so crazy gewesen. Aber wie gesagt, dieses Erlebnis, es war überragend. Ich habe das dir ja kurz gesagt gehabt. Ich habe das Freunden erzählt. Und ja, ich bin echt dankbar, das erlebt zu haben. Und ja, das gibt einfach nochmal irgendwie Hoffnung und richtig Lust und Bock und Euphorie für diese Weltmeisterschaft an sich, aber natürlich auch für uns Kongolesen, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwierig wird in dieser Gruppe. Nichtsdestotrotz hat man einfach jetzt diesen Glauben und diese Euphorie. Und ich glaube, die Spieler werden das auch mitnehmen. Die haben das sehr, sehr genossen gehabt. Das hat man schon gespürt. Und ich hoffe, dass es denen einfach noch mal ein paar Prozente gibt, ne, dass es denen einfach noch mal so einen Schub gibt, um da einfach über sich hinaus zu wachsen. Und ich hoffe, dass es dann klappt, dass wir da ins 16. Finale kommen. Aber wie gesagt, es war ein unfassbares Erlebnis. Ich krieg jetzt, wenn ich es erzähle, Gänsehaut immer noch. Und ja, bin gespannt, wie es sein wird. Und war ein cooles Erlebnis gewesen, definitiv.
Ja, und wenn man wirklich, wenn man dir zuhört, so, dann merkt man diese Begeisterung und spürt sie. Und ich hoffe auch, jeder Hörer kann sie jetzt so ein bisschen mitnehmen, weil wir freuen uns sehr auf die WM. Wir werden natürlich nach jedem Spieltag, also nach dem ersten, nach dem zweiten und dem dritten, die Performance der afrikanischen Mannschaften hier besprechen, werden euch ein Update geben, was euch vielleicht nicht aufgefallen ist. Ja, wir werden uns ein bisschen die Nächte um die Ohren hauen, um die Spiele bestmöglich zu verfolgen und sie hier zu besprechen. Deswegen vergesst auf jeden Fall nicht, überall zu folgen, sowohl Instagram als auch jetzt halt auf den Podcast-Plattformen, damit ihr das dann nicht verpasst. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zumindest mal, also Minimum bis zum Viertelfinale, afrikanische Teams dabei haben werden, über die wir sprechen können. Deswegen, da habe ich richtig Lust drauf. Und ja, deine Erzählung hat mir nochmal mehr Bock drauf gemacht. Deswegen, ich freue mich sehr auf die WM und ich freue mich dann auch auf die Podcast-Folgen während der WM mit dir. Danke dir.
Danke dir auch. Ich freue mich. Bis bald.